Ich habe das damals alles nur im Vorwärtsgang erlebt und aus dem Augenwinkel diese Tragödie in Bischofferode mitbekommen. Und diese Behandlung als ein Entwicklungsland, die man auch als solche überhaupt nicht zunächst gespürt hat, weil das war einem irgendwie auch so augenfällig, als die Mauer aufging und man durch in dem Westen war. Es war einfach alles aus damaliger Sicht einfach nur überlegen, schöner, irgendwie entspannter, weltläufiger. Man ist sofort die Provinzmaus gewesen, die mal ganz still sein muss. Ja? Und zwar über Jahrzehnte. Es gibt einfach da auch eine Macht der Mehrheitsgesellschaft, die für das Verschwinden anderer Erzählungen sorgt. Und dagegen muss man anerzählen. Das ist Occupy History. Diese Geschichte, die 99% von den anderen erzählt wird, ja, da muss man dieses 1%, das muss man größer machen.
Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Projekt Umbruch. Ich bin heute hier mit René und unserem Gast im Internet, Thomas Oberender. Hallo.
Hallo.
Genau, Thomas Oberender ist seit 2012, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Intendant der Berliner Festspiele. Und ist mir vor allen Dingen bekannt geworden, dadurch, dass im Jahr 2019 dieses Haus, das ja im tiefen Westen der Stadt steht, als Palast der Republik verkleidet wurde und zum Palast der Gegenerzählungen wurde. Und hat jetzt im letzten Jahr das Buch Empowerment Ost geschrieben. Und es wurde da verlegt im Tropenverlag. Und das haben wir mit großer Freude gelesen. Deswegen wollten wir Sie diesmal einladen. Vielleicht noch ganz kurz sozusagen zur zeitlichen Einordnung. Sie sind 1966 in Jena geboren, waren also zur Wende so 23 Jahre alt. Grob geschätzt.
Ja, haut hin, ja.
Genau, jetzt wollten wir eigentlich Daniel noch dazu bitten, der unser dritter Podcast-Host ist, aber der hat heute irgendwie Technikprobleme. Deswegen, René, vielleicht magst du das übernehmen, den ersten Part.
Ja, genau, nochmal Hallo von mir. Und ich freue mich auch sehr, heute das Interview zu haben mit Ihnen, Herr Oberender. Genau, und wir hatten uns zu Beginn, wir haben so ein paar Sachen auch gelesen und das gab ein Interview auch sozusagen auch mit Ihnen über so Ost-West-Perspektiven oder wahrscheinlich haben Sie auch schon viel darüber gesprochen und wir wollten Sie irgendwie gleich zu Beginn, wollten wir Sie eigentlich fragen, was so die vielleicht so die schlimmsten oder nervigsten Fragen sind, die so in Interviews kommen zu dieser Ost-West-Thematik, wo Sie das Gefühl haben, ach, das können Sie nicht mehr hören, wieso fragt man das eigentlich immer noch, was soll das?
Ja, also der Klassiker ist die Frage, ob es denn jetzt nicht mal reicht. Man hätte doch lange genug darüber gesprochen und müsste jetzt mal nach vorne schauen. Und es käme doch darauf an, dass wir uns alle jetzt zusammenraufen und die Probleme angehen, statt immer nur über die Vergangenheit zu sprechen. Das kann ich nicht mehr gut hören.
Ja, ja.
Nur zum Hintergrund, wir hatten ja dieses Interview, ich glaube in Politik und Kultur hieß es, ne?
Ja.
Gelesen und da ging es, glaube ich, um, fehlt den Ostdeutschen vielleicht die Ellenbogenmentalität?
Ja,
und ich
genau.
Fand es nur lustig, weil Sie da, glaube ich, das ist, glaube ich, relativ genau abgetippt, sozusagen, Sie sagen dann sowas wie, das ist jetzt hoffentlich eine Provokation, diese Frage.
Ja, also das schwingt ja immer noch, selbst bei Gesprächen, wo, und das ist mir fast immer, ist ja immer der Fall in der Regel, dass in der Gesprächssituation einem eher wohlwollende Menschen gegenüber sitzen. Also auch Interviewpartner, die mich nicht beleidigen oder überhaupt den Osten nicht beleidigen wollen, sondern einfach mit dieser tief eingeborenen Frage, ob man denn jetzt nicht sich auch selber mal einen Ruck geben möchte und mal aufhört mit diesem Jammern und vielleicht auch, ob man ein bisschen selbstkritisch ist und sagt, ja, wir waren zu weichlich, wir haben nicht genügend geleistet. Also so die einen dann auffordern, doch die Schuld nicht immer nur beim anderen zu suchen. Und das ist so eine ziemlich häufige, unangenehme Spieleröffnung.
Ja, ich hoffe, das war jetzt von uns nicht eine unangenehme Spieleröffnung. Wir wollten Sie kurz mit so einer Frage schon mal das abstecken.
Dieses Ost-West-Thema, genau, würde sagen, ist aber einfach ja weiterhin irgendwie virulent und was irgendwie uns umtreibt und Sie ja irgendwie auch umtreibt. Und gleichzeitig sagen Sie, glaube ich, gleich am Anfang vom Empowerment Ost, dass Sie eigentlich nie Ostdeutscher sein wollten. Und wir uns dann nochmal jetzt genau gefragt haben, ja, seit wann müssen Sie es denn aber sein oder wollen Sie es irgendwie wieder sein? Was ist da passiert?
Ja, das liegt jetzt auch alles schon eine Weile zurück. Ich glaube, in der DDR, um mal ganz weit zurückzugehen, war ich ja jetzt kein glühender Anhänger oder Verfechter dieses Staates, sondern ich fühle mich mehr oder weniger zu Hause in einem Land, von dem ich immer vorhatte, es zu verlassen, aber nicht durch Republikflucht, sondern irgendwie durch andere Zusammenhänge, mich diesem eingesperrt sein und dieser Enge entziehen zu können. Das sind aber, glaube ich, auch irgendwie typische Teenager-Gefühle. Ich würde das nicht nur, ich würde das jetzt nicht nur auf die DDR schieben, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es eine Chance gibt, dass man da rauskommt, ohne abhauen zu müssen und alles hinter sich zu lassen und von Freunden und Familie für immer Abschied zu nehmen. Das wollte ich auch nicht. Ich hatte das Gefühl, eine sehr gute Ausbildung zu kriegen. Also konnte das zwar mit nichts vergleichen, aber hatte schon das Gefühl, dass das Studium, was ich dann irgendwann ergreifen konnte, mir großen Spaß gemacht hat und genau das war, was ich unbedingt machen wollte. Und ja, überhaupt, also ich habe ja jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Leben mich ständig benachteiligt. So war es auch nicht. Und die ganze Sozialisierung, all das, was mir in meinem Leben Spaß gemacht hat, kam zu 80% aus dem Westen. Also es war die Musik, es waren die Klamotten, es war die Filme. Ich hatte eine Freundin in Ungarn, also eine Ungarin, da bin ich dann immer hingetrennt und habe mir Schallplatten von Pink Floyd gekauft. Da hat man so ein bisschen ein liberaleres sozialistisches Modell erlebt. Ja, von da konnte ich dann auch immer irgendwie mit Schallplatten zurückfahren, die einen eine Weile getröstet haben. Ich war nicht so, es gab viele Gleichaltrige, die sich viel mehr eingelassen haben auf dieses Land, ja, die zu irgendwelchen Popkonzerten gefahren sind, die so Szene-Zugehörigkeiten hatten. Das Einzige, wo ich dazugehörte, war irgendwie so ein, naja, so ein redlich nachdenklicher jugendlichen Kreis rund um die junge Gemeinde in Jena Ost, wo ich aufgewachsen bin. Also die Kirche war so ein Ort, wo man ein bisschen ein anderes Lebensgefühl finden konnte, das offener, freier war, das komischerweise gar nicht so viel mit Kirche zu tun hatte, sondern eher ein Schutzraum war, was die Kirche natürlich extrem anziehend machte. Und insofern habe ich mich selbst da immer dem Westen näher gefühlt als dem Osten. Also und aber also ohne dass das jetzt meinen Alltag täglich zerknirscht werden ließ, ich habe mich irgendwie mit jugendlicher Zuversicht in das gestürzt, was man machen konnte, ja. Ja, dann kam irgendwann dieses üble Kapitel Armeedienst. Also da habe ich alle möglichen Tricks versucht, das zu vermeiden. Und das war dann wirklich der Preis, den man dafür zahlen musste, im Osten zu leben. Und das war wirklich auch schlimm für mich. Aber
nochmal kurz, wie lang war der nochmal? Da bin ich gar nicht so informiert.
Ach ja, also gefühlt war der 92 Jahre, de facto waren es 3 Jahre.
Das ist auch lang.
Wow, ja, okay. Das war endlos lang. Und vor allem, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war von der Situation her, ja, 3 Jahre eingesperrt. Also, und zwar wirklich rund um die Uhr und überwacht und also in einem sehr rigiden System. Das ist mir bis heute nicht gelungen, das schön zu reden. Also, das war einfach furchtbar. Aber nicht, dass man es da nur mit scheußlichen Menschen zu tun hätte, sondern das System war furchtbar. Also es war von Angst und Kontrollsucht bestimmt. Man hatte keinerlei Privatsphäre. Wie gesagt, man kam nicht raus aus dieser Kaserne, das erste Jahr jedenfalls nicht. Und ich war ja Mechaniker für Hubschrauberbewaffnung. Ich wollte nicht in die Partei, also, und hatte gleichzeitig mich eben darauf versteift, Theaterwissenschaft studieren zu wollen, weil ich unbedingt ans Theater wollte. Und dann sagten alle, ja, das wird nie was. Also du kommst aus dem Maschinenbau, bist Schlosser und hast Abitur gemacht. Was willst du, wie willst du ans Theater kommen? Das ist sinnlos, ja. Also höchstens du gehst in die Partei. Und in die Partei wollte ich halt auf gar keinen Fall, denn meine Eltern waren in der Partei und das war nur bedeutete nur Unglück. Das habe ich immer deutlich gespürt. Und ja, das wäre mir auch wirklich nicht möglich gewesen. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann gehe ich halt 3 Jahre, was soll's. Aber wenn ich dann studieren kann, ist das ja auch in Ordnung. Und da weiß man einfach überhaupt nicht, worauf man sich einlässt. Und das war eine andere Armee als heute Armee. Also das ist eine Armee gewesen, die auch wirklich Menschen zerstört hat. Und also an der kann ich nicht viel Gutes finden im Rückblick. Und das musste man einfach nur durchstehen. Und ich habe dann in der Zeit alles Mögliche Verrückte gemacht. Ich habe angefangen, mir Schreibmaschine beizubringen. War sehr lustig. Ich musste, um eine Schreibmaschine in diese Kaserne mitnehmen zu dürfen, das war aber auch mein Plan, das war ja ein Vervielfältigungsgerät. Und da ich mit hochgeheimer Militärtechnologie zu tun hatte, also sprich mit Hubschraubern aus der Sowjetunion, musste ich dann immer einen extra Raum bekommen, wo diese Schreibmaschine eingeschlossen wird. Und dadurch hatte ich, obwohl ich der Bewohner eines 6-Mann-Zimmers war, tagsüber immer ein Einzelzimmer.
Perfekt.
Ja, das war sozusagen mein Überlebensort.
Ja. Und weil Sie ja so, ich habe nur kurz überlegt, ob wir über diesen Audioschnipsel kurz auch sprechen können, den Sie ja vorgeschlagen hatten, nämlich David Bowie, weil Sie ja gerade einmal kurz erwähnt haben, dass Sie so viel Westmusik gehört haben.
Alle,
ja, genau, also mein Vater ja auch, ich glaube alle Menschen, aber ich finde das trotzdem ganz interessant, weil Sie in dem Buch ja auch ein bisschen beschreiben, dass Sie im Prinzip in so einer Art, naja, ich will es jetzt nicht innere Migration, aber sozusagen so irgendwie so eine Art, also schon immer in einem anderen Land gelebt haben oder so haben Sie es ja beschrieben irgendwie.
Ja.
Und was löst dann so jemand wie David Bowie bei ihm aus, wo sie ja auch beim Konzert waren oder das Konzert gesehen haben, glaube ich, und warum genau dieser Audioschnipsel?
Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ost-Berlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie Gorbatschow, Gorbatschow, und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht. Dabei hatte alles ganz friedlich, ja harmlos begonnen. Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberwehte. Denn drüben vor dem Reichstag, nur wenige hundert Meter entfernt, gastierten 3 Abende lang die großen Stars der Rockmusik, die per Westsender längst ihre Fans in der DDR gesammelt haben. Den Auftakt machte David Bowie Samstagabend. Im Nachhinein mag man sich fragen, ob es klug war, den Originalton von Westveranstaltungen in voller Stärke nach Ost-Berlin abzustrahlen. Doch ist die Musik für das, was sich unter den Linden dann zusammenbraute, schwerlich verantwortlich zu machen.
Nein, also leider war ich da ja hinter hohen Mauern in dieser Kaserne in Cottbus. Das war 1987. Ich finde es insofern bemerkenswert, weil es das erste Mal war, dass Jugendliche in Ostberlin geschrien haben, die Mauer muss weg. Und zwar viele Jugendliche, und zwar 3 Tage lang. Und David Bowie hat ja eine enge Verbindung mit West-Berlin. Also das war eine Stadt, wo 3 seiner vielleicht erfolgreichsten Alben entstanden sind. Er war am Tag, bevor er dieses Konzert vom Reichstag gegeben hat, mit anderen Musikern ja zusammen. Das war Teil dieser 750-Jahr-Feier. War auch in Ost-Berlin. Also der kannte das. Der hatte wieder so ein Tagesticket, um mal rüberzufahren. Und es gibt auf Vimeo ein sehr schönes Interview, wo er beschreibt, wie das war, dass er junge Leute getroffen hat in Ost-Berlin, die dann sagten, sie kommen zur Mauer. Sie wollen das hören. Und es gab da also wirklich tumultartige Szenen. Ich weiß nicht, ob sie dieses, ach, wie heißt es? Es gibt so ein Buch, Teenager. Savage heißt das, glaube ich, der Autor. Und das ist, gibt's auch eine tolle, ich glaube, eine BBC Dokumentarfilmreihe drüber. Man unterschätzt also, dass wirklich Teenager eine Art von revolutionärer Klasse sind. Und das war wirklich, das waren die Kids, die an der Mauer standen und gesagt haben, das sehen wir nicht mehr ein, dass man jetzt nicht rüber darf. Und ich möchte wetten, dass 95% dieser Kids auch zurückgekommen wären. Mhm. Ja, aber es nicht zu dürfen, dafür war diese Musik wie ein Sirenengesang, ja, dass man gespürt hat, das zieht einen so an und das ist so schmerzlich, dass da vorne diese Volkspolizei steht. Das hat was verändert im Vorfeld der eigentlichen Wende. Ja. Das ist einer der kleinen Puzzlesteine, von denen ich glaube, dass die Gesamtstimmung sehr verändert hat.
Ist denn diese, also diese auch kollektive Erfahrung als Teenager sozusagen die Musik, die ja eigentlich auch nicht komplett erlaubt war, glaube ich, zu hören und sozusagen diese Konzerte an der Mauer zu hören, ist das denn sowas, woran Sie zuerst denken, wenn Sie an die Wende denken? Oder sind das also, andere Momente oder ist es eine andere Stimmung?
Wenn ich an die Wende denke, denke ich nicht zuerst an Musik. Aber wenn ich an die Zeit vor der Wende denke, denke ich sehr viel an Musik. Also, weil das ist ja auch, egal ob ich in Polen war oder wo ich andere Leute getroffen habe, man hat ungefähr die gleiche Musik gehört. Und die war international. Also, die kam fast nie aus dem Ostblock selber. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass das keine gute Musik war, aber sie war einfach so unmöglich zu hören. Ich habe auch nie Gundermann gehört. Ich habe jetzt diesen Film vor 3-4 Jahren gesehen. Ich war total berührt, weil ich in der DDR alles verpasst habe. Mhm. Aber ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, mir Musik von diesem Baggerfahrer anzuhören. Das war nicht meine Welt.
Aber auch, es gab ja auch so Punkbands und so im Osten. Und das dann auch nicht? Oder ja,
ist mir nicht runtergekommen. Mhm. Also, und wenn, dann waren das die frühen Tonsteine Scherben. Also der einzige Punk, den ich kannte, der hat mir Tonsteine Scherben gegeben. Und es ist auch ein bisschen infantil jetzt so, aber ich, trotzdem, das war unglaublich wichtig. Ich war Schul-DJ. Ja? Also ich habe mich sozusagen mit großer Intensität mit Musik beschäftigt, eigentlich bis heute, ja. Und deshalb hat das mich sehr geprägt, aber als die Mauer aufging und wir sozusagen in dieses andere Land gekommen sind, habe ich nicht Musik gehört. Das war nicht wichtig. Also, sondern dann waren die Gerüche wichtig. Das war anders. Ich erinnere mich noch, dass ich das Gefühl hatte, es duftet da drüben einfach alles. Ja, also es war so, als ob alles parfümiert ist. Und zwar wegen dieser Duftmittel in den Waschmitteln, in Bodenreiniger, sogar die U-Bahn hat geduftet. Es hat einfach alles geduftet. Der Kudamm, die Autos haben nicht gestunken, sogar die Autos haben geduftet. Es war einfach Wolke 7.
Das erinnert mich auch daran, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Den zweiten Autoschnipsel, den Sie vorgeschlagen haben, ist ja vom Alexanderplatz, von der Rede von Heiner Müller. Ich habe dann auch an die Rede von Stefan Heim gedacht, der sagt, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, wo man auch so ein bisschen ein Gefühl davon kriegt, dass auf einmal vielleicht der Geruchssinn überhaupt wieder angeht, sag ich mal, und so die, das Fenster überhaupt mal aufgemacht wird. Wir hören mal kurz rein in die Heiner-Müller-Rede, um dann gleich drüber zu sprechen, die auf dem Alexanderplatz gehalten hat.
"40 Jahre ohne eigene Interessenvertretung sind genug. Wir dürfen uns nicht mehr organisieren lassen, auch nicht von neuen Männern und Frauen. Wir müssen uns selbst organisieren. die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken. Die Daumenschrauben sollen angezogen werden. Die Preise werden steigen, die Löhne kaum. Wenn Subventionen wegfallen, trifft das vor allem uns. Der Staat fordert Leistung. Bald wird er mit Entlassung drohen. Wir sollen die Karre aus dem Dreck ziehen. Wenn der Lebensstandard für die meisten von uns nicht erheblich sinken soll, brauchen wir eigene Interessenvertretungen. Gründet unabhängige Gewerkschaften. Darf ich noch einen persönlichen Satz sagen? Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden.
So. Genau, wir haben uns ja vor der Sendung über mögliche Audioschnipsel unterhalten und diesen haben Sie vorgeschlagen, diese Heiner-Müller-Rede. Was fällt Ihnen denn dazu ein, Herr Oberender?
Na, schon eine Weile her, dass ich reingehört habe, aber ich war auf dem Alexanderplatz. Ich stand ziemlich dicht an der Tribüne und ich habe das ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal gesehen durch das Video, was Sie mir zugeschickt haben. Sehr präsent ist mir einfach der Schock, dass Heiner Müller, der Gott meiner Jugend, dem man jedes Wort von den Lippen abgelesen hat, und der im Grunde das größte Loch in der Mauer war, das es gab. Ja, also durch Heiner Müller kam so viel Welt, Literatur, übrigens auch aus Osteuropa, aber alles Dinge, die in der DDR ein bisschen marginalisiert und zum Teil auch schwer zugänglich waren. Das hat er zugänglich gemacht und ich habe ihm als junger Mensch unglaublich viel verdankt, also einfach als Literaturhinweis, als jemand, der auch so ein bisschen einem aus dem eigenen sentimentalen Geschmack erlöst hat, der eine Figur war, es war eine Ikone. Ja, man hat sich einfach dran, der hatte Humor, der hat tolle Interviews gegeben. Und als Heiner Müller dann da stand, war das für mich gefühlt der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung. Und nach den ersten Minuten hat er ja auch wirklich Applaus bekommen. Man hat zunächst applaudiert für die Fragen, die alle in die Vergangenheit gerichtet waren. Warum hat unsere Gewerkschaft nie etwas getan für weniger Arbeitszeit? Warum hat unser FDGB nie etwas getan für bessere Arbeitsbedingungen, früheres Rentenalter und so weiter, waren die Leute sofort also im Anklagemodus an seiner Seite. Und dann kam auf einmal, das war ja gar nicht sein Text, sondern aus Verlegenheit, weil er gar nicht wusste, was er als Intellektueller da auf einmal verloren hat, hat er ja so einen Aufruf zur Gründung einer freien Gewerkschaft vorgelesen. Und dessen zweiter Textteil war eben eine Warnung vor der Zukunft. Und als er anfing zu sagen, ja, also wir werden uns noch auf andere Zeiten einstellen müssen, das wird schwierig werden. Wir werden die sein, denen es unter Umständen ans Leder geht und wir müssen uns organisieren. Diese Sorge wollte einfach niemand haben. Das war ja auch, ich weiß nicht, 5 Tage vor der Öffnung der Mauer. Es war erstmal die Hauptaufgabe, das Alte abzuservieren, ja, und nicht mit der Angst von übermorgen auf dem Platz zu stehen. Und da hat er irgendwie das prophetisch Richtige gesagt, aber zum vollkommen falschen Zeitpunkt. Und ich denke, noch verlegener macht mich heute beim Zuhören diese Art, wie er spricht. Ja? Diese ganz komische, dieser Sound der 80er Jahre Avantgarde, so möglichst sachlich, so als hätte er noch die Brecht-Zigarette im Mund oder Zigarre, so ausdruckslos, nur die Fakten sagen, die ja alle für sich sprechen. Das wirkt so all, das wirkt so, aber auch meilenweit weg von jeder Freude und jedem Enthusiasmus oder allem, was einen mitnimmt. Und das wollte er ja genauso. Aber trotzdem ist es heute schauerlich, wenn man sich das anschaut, mit welcher Attitüde der da steht und zu, ich weiß nicht, gefühlt 1 Million Menschen spricht, als würde er sich nicht den Hauch eines Gefühls gestatten. Und dann am Schluss noch diese peinliche Satz mit, wenn ich noch was Persönliches sagen darf, und dann erteilt er den Millionen die Erlaubnis zu tanzen, ist auch ein echt verunglückter Witz. Also richtig schwierige Erinnerung.
Also vielleicht auch, weil es in so einem starken Kontrast dann auch stand zu dem, der Stimmung der Menschen
sozusagen. Ja, die Stimmung war völlig anders.
Ja.
Die Stimmung war, jetzt gibt's kein Zurück. Ja, jetzt ist erstmal, jetzt wird die Macht gebrochen, wäre die uns so lange beherrscht haben. Und eigentlich alles, was kommt, ist besser als das, was wir hatten. Macht uns das bloß nicht madig. Ja, das war die Stimmung. Und dann kam der mit dem Reisepass in der Tasche, der sagt, ihr habt gar keine Ahnung, wie es so früh zugeht. Mhm. Ja, ihr werdet das noch sehen. Und das merkt man, wie sensibel auch die, in Anführungsstrichen, Masse der Menschen war. Ja, dass sie sagte, das sind nicht wir, was du jetzt gerade erzählst. Das ist nicht die Lage, in der wir uns im Moment befinden. Auch nicht die Orientierung, nach der wir suchen. Was nicht heißt, dass er nicht recht hatte.
Ja, aber das heißt ja, dass im November 89 sich noch niemand vorstellen könnte, dass so eine Rede vielleicht im Juli 1990 tatsächlich sehr angebracht gewesen wäre. Also nach der Währungsreform, denke ich, hätten vielleicht ein paar mehr diese Gefahr gesehen oder dann in den Jahren danach. Also vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, sozusagen, was ist von diesem vielleicht progressiven Erbe von 89, 90 übrig geblieben und wann kam die große Ernüchterung?
Ich glaube, nach Bischofferode hätte es Applaus für die Rede gegeben, für die genau gleiche Rede. Bischofferode, das war ja diese Abwicklung eines der wenigen effizienten und, wie soll ich sagen, eigentlich überlebenstauglichen Ostbetriebe, ja, aber im Zuge einer, in Anführungsstrichen, Marktbereinigung von dem westlichen Eigentümer eben abgewickelt wurde. Und ich glaube, das sind irgendwie hunderte Millionen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, auch von Steuergeldern verloren gegangen. Und diese Bischofferode Bergbaukumpel sind damals nach Berlin gelaufen. Die sind, glaube ich, sogar bis zum Papst gegangen, um ihren Betrieb zu retten. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, wenn da die Bürgerbewegung, das denkt nicht nur ich, also auch Klaus Wolfram, andere Leute haben darüber gesprochen und öffentlich nachgedacht, das war so der letzte Moment, wo die Bürgerbewegung, die die Wende gemacht hat, eigentlich aufgefordert gewesen wäre, nochmal an diesen Kämpfen teilzunehmen. Ja? Und dadurch, dass eigentlich der Westen das jetzt für ein Problem hielt, ja, was zwar schmerzlich, aber auch nicht anders zu lösen ist, und im Osten eigentlich keiner die Power hatte, das Blatt zu wenden, und die Leute auch keine große Stimme hatten, da ging wirklich so ein Riss durch die Gesellschaft. Das war für mich auch das Ende der Bürgerbewegung.
Auch damals schon, oder sozusagen in der Reflexion da auch damals, oder gab es für Sie ganz persönlich so einen Moment, sozusagen eine Enttäuschung oder wo dann sich das einfach genau so ein anderes Gefühl einstellte als noch so auf dem Alexanderplatz auf der Demo?
Ach, für mich persönlich, mir war das leider sehr fern damals. Mhm. Ja. Ich war hier in Berlin, ich hatte eine Wohnung besetzt, ich habe damals 2 Studien gleichzeitig studiert, also das eine an der Humboldt-Uni, das andere an der Hochschule der Künste hieß es damals noch in West-Berlin. Da sollte Heiner Müller Professor werden. Ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Also ich habe eigentlich diese Zeit damals als ein kontinuierliches inneres Erblühen erlebt. Ja? Mhm. Mir hat niemand was weggenommen. Ich habe mich gewundert, dass ich in meine besetzte Wohnung irgendwann rückten die Baukolonnen an und dann waren echt noch nicht mal mehr die Lichtschalter aus dem Osten, da war einfach gar nichts mehr. Also so wie in ganz Ost-Berlin, ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Verkehrsschild, kein, einfach nichts, also kein Straßenschild, kein keine Hausfarbe, kein Fußbodenbelag, nichts war mehr aus dem Osten. Ja, kein Fenster, keine Tür. Und diese, sozusagen, aber das alles hat man eigentlich, oder habe auch ich damals, war es eine mühsame, ja, also Baumaßnahme erlebt oder so, aber ich habe das nicht als die große Abschaffung von Geschichte oder von, die es aber war. Ja. Ich habe das damals alles nur im Vorwärtsgang erlebt und aus dem Augenwinkel diese Tragödien in Bischofferode mitbekommen. Und es gab ja viele, sehr, sehr viele solcher Tragödien, auch in meiner eigenen Familie. Also
ich wollte gerade fragen, weil Bischofferode war ja auch in Thüringen und es war ja, ich habe nochmal kurz nachgeguckt, 93, glaube ich, die Abwicklung dann. Und Sie sind ja aus Thüringen weggezogen. Ich weiß gar nicht, wann genau, schon vorher?
Ich war eigentlich ja ab 85 weg aus Thüringen.
Okay.
Und das heißt, ab 88 in Berlin. Genau. Ja, nein, ich beziehe mich hier eher auf meinen Schwiegervater. Das war ja damals so, dass der hat eine ABM-Maßnahme gemacht, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme heißt es, glaube ich. Oder?
Ja, ja.
Und das hat ja damals Millionen Menschen irgendwie zu einer Pseudo-Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Also man brauchte Ostdeutschland als Produktionszusammenhang nicht mehr, aber man wollte natürlich jetzt auch nicht diese Leute da alle depressiv werden lassen und hat das so, wie man Großbetriebe im Westen abwickelt, mit so Abfederungsplänen gemacht, ja, also die dann so Weiterbeschäftigungen zum Teil ermöglicht haben, aber eigentlich an dem Schicksal nichts geändert haben. Und das war ja gleichzeitig die Zeit, als es mit diesen Neonazis so losging oder immer stärker wurde, wo eine ganze Generation von Autoritäten ausfiel. Also die eigenen Eltern, die überall überfordert waren. Entweder meine Eltern haben damals sich freiberuflich neu aufgestellt, riesige Kredite aufgenommen, alle hatten Angst, haben geschuftet. Es ging aber auch vorwärts, ja, man hat ja auch Geld verdient. Andere sind halt durchs Raster gefallen, haben ihren Job verloren, endlose Umschulungen gemacht. Und das war die weitaus größere Zahl von Menschen natürlich. Und das betraf auch die Schulen. Also Leute, die in Ostdeutschland Lehrer geworden sind, deren ganzes Weltbild rutschte natürlich auch auf einmal weg. Waren selber dann Arbeitskräfte zweiter Klasse, also die sich fragen mussten, ob sie in dem neuen System überhaupt noch qualifiziert genug sind und so weiter. Und all das, wenn man in der Zeit noch jünger war als ich, also vielleicht noch mal 10 Jahre jünger, glaube ich, war das schwer. Also dann haben einfach auch Vorbildfunktionen, Familienstrukturen, all das war weg. Und das hat sich dann so oder so ausgedrückt, ne? Also manche sind Nazis geworden, manche sind Linke geworden, die meisten sind irgendwie weggegangen. Im Westen.
Ich meine, das ist eigentlich auch so die Spannung, die wir in fast allen Interviews in den letzten Folgen auch drin hatten, eigentlich diese Erwartung und vielleicht auch zum Teil Euphorie in der Wendezeit und dann diese Jahre danach, die, ich glaube, nicht für alle nur schlecht waren, ne? Also ich glaube auch, gerade so Leute in ihrer Generation, da höre ich das auch öfter sozusagen, dass das eher als eine Art von inneres Erblühen oder vielleicht auch Ermöglichung von Bildungsabschlüssen, die ja vorher gar nicht so frei möglich waren oder sozusagen Studium, was frei möglich war. Sie haben es ja vorhin im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass sie extra mehrere Jahre von Militärdienst auf sich genommen haben. Also genau, ich finde das eigentlich krass, sozusagen das, was Sie ja die erste Revolution des 21. Jahrhunderts nennen, dass das dann sozusagen so, gleichzeitig mit so einer bitteren Note versehen ist, ne, in diesem Fall.
Ja, also ich habe, um auf diesen Begriff zurückzukommen, ich habe natürlich ewig gebraucht, ja, ehe ich mich von diesem gesamten Geschichtsverlauf selber gedemütigt gefühlt habe. Und das ist eigentlich durch die Wahlerfolge der AfD passiert, nicht? Also dass man auf einmal in allen öffentlich-rechtlichen Medien als Angehörige einer minderwertigen Randbevölkerung stigmatisiert war, wenn man eben aus dem Osten kommt. Und im Osten haben sie halt, wie man dann immer achselzuckend sagt, Demokratie nicht gelernt. Und da ist bei mir irgendwie der Geduldsfaden gerissen, weil ich dachte, hallo, wer hat hier die einzig wirklich demokratisch erfolgreiche friedliche Revolution gemacht? Das waren ja wohl wir und nicht ihr. Ja? Und uns zu sagen, dass wir nicht wissen, wie Demokratie geht, ich weiß, dann ist der Nächste, sagt, ja, aber das bedeutet eben, dass man in Gremien arbeitet und dass man einen langen Weg geht. Und sage ich, ja, okay, wie viele Parteien, Vereine, Betriebe, Strukturen hat man denn gegründet damals, die alle platt gemacht wurden, die alle sozusagen von den großen Beratern, die im Nu vor der Tür standen, als noch nicht reif oder zukunftstauglich beurteilt wurden, wo alles integriert wurde in das, was es schon gab. Ja. Und das hat eigentlich für mich persönlich sehr lange gedauert, überhaupt erkennbar zu werden. Ich habe immer, also ich war einer der wenigen, als ich mich zum Beispiel an der Universität der Künste, ich kann mich noch erinnern, hat mich irgendwann meine Sekretärin angesprochen und gesagt, Sie sagen, Sie haben irgendwann die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik angenommen. Sie sind doch gar nicht ausgereist. Aber ich sage, ja doch, aber ich bin ja schon von einem Land in ein anderes gekommen. Also das hat sich für Sie nicht verändert. Aber für mich war das doch enorm, was da alles mit verbunden war. Und ich kann es zumindest nicht unerwähnt lassen. Und diese ganze Mentalität, die einfach 20 Jahre lang einem immer gepredigt hat, seid geduldig, ihr habt's halt nicht so gut gehabt wie wir nach dem Krieg, ja, ihr seid nicht in Freiheit aufgewachsen, aber jetzt seid ihr da, wir wissen genau, wie das geht, haltet durch, wir machen das schon. Ja. Und diese Behandlung als ein Entwicklungsland, die man auch als solche überhaupt nicht zunächst gespürt hat, weil das war einem irgendwie auch so augenfällig, als die Mauer aufging und man durch in den Westen war. Es war einfach alles aus damaliger Sicht einfach nur überlegen, schöner, irgendwie entspannter, weltläufiger. Man ist sofort die Provinzmaus gewesen, die mal ganz still sein muss. Ja? Und zwar über Jahrzehnte. Und das war nicht bei allen Menschen so wie bei mir, zum Glück. Ja, aber bei mir war das so. Ich hatte einfach riesen Ehrfurcht und habe gearbeitet, auch mit Lust, aber einfach um da rauszukommen aus diesem Status. Und dann hat man da irgendwie was Interessantes und Erfolgreiches gemacht und auf einmal heißt es wieder, ach, schade, die haben es immer noch nicht gelernt. Ne? Und dann dachte ich, hallo, was haben die nicht gelernt? Weil ich habe ja auch was nicht gelernt. Und da begann eigentlich sich das sozusagen umzudrehen. Und dann wird es bodenlos. Also wenn man sich dann mal vor Augen hält, was da wirklich stattgefunden hat. Ich weiß ja nicht, haben Sie mal dieses Interview von der Adrienne Pfeiffer gelesen, was im Tagesspiegel war? Das ist ganz, ja, das ist ganz auffällig. Diese Sicht haben wirklich Leute, die von außen nach Deutschland kommen, in Deutschland leben und sagen, ach du meine Güte, viele von denen leben ja auch in Ostberlin, ja, und kriegen dann so ein Bild mit einer ostdeutschen Vergangenheit, die für sie sehr spannend ist. Also auch oft mit persönlich freundlichen Erfahrungen verbunden. Also nicht nur die Nazis, die es auch gibt. Es ist nicht immer spannend, mit Ostdeutschen zu tun zu haben. Aber trotzdem diese Geschichte, diese völlig andersartige Welt, die es da 40 Jahre gegeben hat, die hat ja auch Spuren hinterlassen, die nicht nur schlecht sind, sondern die für diese Leute interessant sind, was es mit der Mentalität der Frau, mit dem Umgang mit Ressourcen, mit tausend Sachen zu tun hat. Und die sehen das viel deutlicher als wir Eingeborenen.
Kurz ja, im Hintergrund kurz, Adrienne Pfeiffer ist ja US-Amerikanerin, ne?
Ja.
Nur für die, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, und Konzeptkünstlerin und Philosophin. Und die hat im Tagesspiegel so ein Interview, was ich auch schon also rhetorisch sehr, sehr stark fand, geführt, wo ich mir aber auch kurz dachte, das hätte vielleicht ein ostdeutscher, weiß nicht, Intellektueller oder so gar nicht so geführt mit dem Wurf. Also ich glaube, dass sich
Ostdeutsche vielleicht viel zu viel... Von einem Ostdeutschen gar keiner mehr hören wollen.
Ja. Genau. Ich glaube auch, also dass sich Ostdeutsche fast schon schämen und dass dann so eine Außenperspektive manchmal fast schon produktiv ist, weil man dann total dankbar ist, dass mal jemand sagt, für einen sozusagen, weil man sich es gar nicht getraut hätte.
Also dieses Buch Empowerment Ost, das ist ja in Athen entstanden. Ja? weil ich von einer Freundin, einer Aktivistin, einer Künstlerin zu so einer autonomen Akademie in Athen eingeladen wurde, um über die Wiedervereinigung zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, dass sie davon überhaupt keinen Schimmer haben. Mhm. In 92% aller Länder dieser Erde gibt es einfach ein Bild von Deutschland, das ist Westdeutschland. Für die ist Deutschland Schäuble. Dass Schäuble auch die deutsche Wiedervereinigung mitgeprägt hat, der gleiche Schäuble, die Treuhand sozusagen miterfunden hat, der jetzt die Troika repräsentiert und das gleiche Furchtbare nochmal tut. Ja, ohne jedes Gefühl für diese Demütigung und für das, was da auch für immer verloren geht durch so eine Politik, das war für die unvorstellbar. Die haben das gar nicht glauben können, dass es sowas in der DDR gab. Also auch eine Erfahrung, eine ganz andere deutsche Erfahrung in Ostdeutschland mit Westdeutschland und dass dieses Westdeutschland nicht unbedingt das ganze Deutschland. Und ja. Das geht ihnen natürlich in New York genauso. Es gibt einfach da auch eine Macht der Mehrheitsgesellschaft, die für das Verschwinden anderer Erzählungen sorgt. Und dagegen muss man anerzählen. Das ist Occupy History. Diese Geschichte, die 99% von den anderen erzählt wird, ja, da muss man dieses 1%, das muss man größer machen.
Und dann auch mit eben auch neuen Wörtern auch irgendwie füllen. Ne? Das fand ich jetzt auch in dem Buch auch nochmal wirklich irgendwie spannend zu merken, wie selbstverständlich ich auch eben zum Beispiel Mauerfall benutze und dann auch dachte, ja stimmt, die ist ja nicht einfach umgefallen, weil sie irgendwie der Morsch war oder so, der wird zu stark. War für mich auch irgendwie noch so total erhellend. Wir haben jetzt hier im Rahmen des Podcasts auch immer schon viel über den Begriff Wende auch diskutiert. Ist das eigentlich ein gutes Wort für diese Zeit oder nicht? Oder auch Wiedervereinigung, was impliziert das eigentlich? Fand das wirklich auch nochmal spannend, da auch Ihre Überlegung zu lesen zu vielen anderen Begriffen und wie kann man das dann eben auch wirklich in Worten oder auch passende Worte finden für diese Prozesse?
Ja, das ist eine große Herausforderung, weil wir eigentlich nur in Worten denken können. Ne?
Ja.
Und so wie sozusagen, wer die Macht hat über diese Bausteine in unserem Hirn, ja, mit denen wir uns die Welt erklären, der beherrscht uns. Occupy History heißt eigentlich so ein Reset machen in der Software, mit der wir gesteuert sind, also von uns selbst, aus uns selbst heraus, weil wir das gar nicht gemerkt haben, wie das aufgespielt wurde, wie das sozusagen zu unserem eigenen Trauma wurde. Ja. Und deshalb, ich sage das immer als jemand, dem es sehr, sehr gut geht. Ja. Das will ich auch sagen, ich bin kein Opfer, ich war in der DDR kein Opfer, ich bin jetzt kein Opfer. Ich bin jemand, der irgendwo schmerzempfindlich ist und der auch Freude sucht oder Entfaltung, all das, was man als Mensch eben erleben dürfen sollte. Ja. Und das hat mich sensibel gemacht, wo das halt verletzt wird. Und das wird sehr oft durch Sprache verletzt.
Ich finde immer, oder merke auch, dass es ein schwieriger Spagat ist, dann genau so eine Offenheit zu haben, sich loszulösen von Kategorien und Begrifflichkeiten und gleichzeitig dann eben auch mal auszusprechen, zu sagen, ja, ich sehe mich als Ostdeutsche oder Ostdeutscher, was ja auch so ein Begriff ist, wo ich denke, den würde ich am liebsten sofort wieder negieren im zweiten Moment, weil ich denke, naja, wie kann ich das als Gruppe denken? Es geht ja irgendwie gar nicht und deswegen ist es irgendwie wichtig. Und wollte Sie doch gerne nochmal fragen, wie Sie damit irgendwie umgehen oder auch vielleicht nochmal zurück zu dieser Eingangsfrage zu sagen, ja, ich wollte nie Ostdeutscher sein, jetzt bin ich es aber irgendwie doch notgedrungen und sich gleichzeitig zu lösen auch von solchen starren Kategorien.
Naja, wenn man so möchte, ist mein Trotz angestachelt worden, nicht? Geführten Debatten. Ich empfinde es auch als sozusagen eine Pflicht. Ich habe im Moment eine wichtige Arbeit, die ich hier in Berlin machen kann. Ja, ich möchte das benutzen, um einen anderen Ton mitzubefördern, in der Art, wie wir uns selber betrachten. Ich möchte es als ein Werkzeug nutzen, um diese Normalität in Anführungsstrichen zu setzen. Das tun ja übrigens viele. Ja, also es ist ja. Die Ostdeutschen stehen da jetzt mit ihrem Problem in super Gesellschaft mit anderen, mit migrantischen, mit People of Color, mit ganz vielen Leuten, die irgendwie merken, dass diese Mehrheitsgesellschaft irgendwo auch eine Form von Gewalt darstellt an sehr vielen Punkten. Und das ist uns im Moment eben, davon bin ich fest überzeugt, allen sehr gut tun würde, wenn wir mit der Demütigung aufhören und mal versuchen, die Potenziale zu heben. Ja, und auch Brücken. Das war ja so ein Versuch von mir zu sagen, okay, das war die erste Revolution des 21. Jahrhunderts, weil sie hatte kein Programm, sie hatte keine, also was man immer früher so sagte, führende Klasse oder keine Partei, die das organisiert, sondern die hat eigentlich eine riesige gesamtgesellschaftliche Debatte in Gang gesetzt, wie Gesellschaft sein soll. Und dieses Gespräch war die Revolution. Also alles zu verhandeln, was eben mit dem arabischen Frühling relativ ähnlich war und auch die großen Kräfte, die jetzt sozusagen im Zeichen des Klimawandels große gesellschaftlichen Veränderungen bewirken, sind auch keine Partei. Ja, so sehr man die Grünen mag, aber das haben sie eben nicht geschafft, sondern das waren wieder die Teenager zum Beispiel. Und darauf zu achten, deshalb wollte die DDR in ihrem Verfassungsentwurf, dass Bewegungen, genauso wie Parteien, regierungsbeteiligt werden können. Das sind ja alles abgeschmetterte, wie soll ich sagen, Versatzstücke eines Erbes, von dem wir sagen können, das kann man nicht zurückholen, das ist auch irgendwie vorbei und das ist okay. Nur lasse ich mir nicht erzählen, dass wir sozusagen ein Volk von gebückten Menschen waren, die nicht kreativ und freudlos aus diesem Land hervorgegangen sind. Und auch viele Probleme, die uns heute beschäftigen, sind keine Probleme der DDR, sondern des Zusammenwachsen. Das ist auch ein Mythos, den man brechen muss, den man relativieren muss. Das ist gemacht von genau der gleichen Gesellschaft, die sich darüber mokiert.
Ich finde übrigens auch für jemanden, der kein Teenager mehr ist, haben sie einen sehr großen Support für Teenager und junge Leute in Bewegung. Das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Also es ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klang, aber sozusagen die Hoffnung zu haben noch, dass mit so den aktuellen Bewegungen auch etwas Gutes einhergeht. Ich finde, manchmal tendieren ja dann Intellektuelle, die schon sozusagen alles gesehen haben, sind nach dem Motto dazu, ja, das wird jetzt auch nicht mehr besser und so. So eine Attitüde zu haben, aber es fand ich sehr schön, dass sie da noch versuchen, den Impuls zu geben, dass das sozusagen auch neue Kämpfe sind, die neue Bewegungen hervorbringen können.
Ja, danke, das ist
spannend. Entschuldigung, es war jetzt wirklich eher als Lob gemeint, sollte auch so rüberkommen, im besten Fall.
Ist schon. es ist auch, man muss immer so aufpassen, dass man nicht so romantisch und irgendwie ein bisschen einfältig wirkt, wenn man so spricht. Aber das ist ehrlich gesagt gar keine persönliche Erfindung, sondern das ist ein soziologischer Befund, ein auch philosophisch reflektierter Befund, dass oft politische System erschütternde Widerstände von Jugendbewegungen ausgehen. Das war im Dritten Reich. Es gab mit Musik, mit Jazz, mit Tanz, all das, was zuerst verboten wird. Und gucken Sie sich diese Bilder an, wie man gewalttätig wurde gegen Langhaarige. Ja, da ist geprügelt worden. Das sind eigentlich Szenen wie im Bürgerkrieg. Und die gingen gegen die eigenen Kinder, die sozusagen den Käfig sprengen. Und das gibt's schon in Ibsens Stücken, ja. Entweder man geht dann weg, aber es hat auf alle Fälle eine gewisse Tradition, das für etwas zu nehmen, was sich von selbst erledigt, und das tut's nicht.
Dann würde ich doch noch kurz einmal Sie zu Ihrer Rolle als Ostdeutscher im Kulturbetrieb fragen. Also wie war es eigentlich als Ostdeutscher dann, diesen Weg zu gehen im westdeutschen Kulturbetrieb oder vielleicht auch im europäischen Kulturbetrieb ja auch? Haben Sie das da irgendwie schon reflektiert, diese Rolle als Ostdeutscher? Oder haben Sie sozusagen erstmal versucht, das sozusagen komplett unerwähnt zu lassen, diese Konfliktlinie?
Also ich habe Erfahrungen gemacht mit anderen Künstlern oder überhaupt mit Künstlern und Künstlerinnen, die sich sehr davor gehütet haben, als Ostdeutsch im Kunstmarkt gelabelt zu werden. Weil das lange bedeutete, dass man keine internationale Relevanz entwickeln kann. Hm. Das ist auch nur haltbar. Ja? Also wir wissen, dass es solche Karrieren gab. Es ist zum Beispiel lange so die Meinung gewesen, wer was taugt in der ostdeutschen Kunst, der hat die DDR verlassen. Ja, Baselitz, Richter, Penck, also alles Leute, die gegangen sind und die waren dann die Helden und die geblieben sind, waren, naja, das war halt ein bisschen provinziell oder systemverbunden und so weiter. Mhm. Das hat mich selber nicht betroffen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe später dann entdeckt, dass es immer sehr persönlich ist. Ich bin in Anführungsstrichen systemisch nicht benachteiligt worden als Ostdeutscher, weder international, also in Österreich hat es überhaupt keine Rolle gespielt, in der Schweiz hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, es war eher interessant. Ja. Ich habe die Schweiz immer als eine DDR für Reiche erlebt, also genauso Demokratie in Hinterzimmern und also es ist auch eine Art von Sittenwirtschaft. Aber deshalb fühlen sich übrigens viele Ostdeutsche in der Schweiz so wohl und wollen da unbedingt hin. Manche bleiben da auch. Und die eigentliche Problematik war schon hier in Deutschland. Also, dass man dann an Leute kommt, die so ein bisschen, ja, du sprichst ja Englisch und die loben einen dann. Am Theater ist mir das so gegangen. Mein damaliger Chef, der fand das immer, naja, der hat dann immer gesagt, das kannst du ja nicht wissen, du kommst aus dem Osten. Stimmt übrigens auch, ja. Also manche Dinge kann man nicht wissen, aber ich wusste da viele andere. Und er wusste im Osten eigentlich gar nichts. Und diese Asymmetrie, die blieb aber punktuell und sehr vom Charakter einzelner Menschen abhängig. Ich bin niemals irgendwo bei Leuten, die wirklich interessant sind, da an Grenzen gestoßen wegen meiner Herkunft. Eher im Gegenteil, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist aber auch vielleicht Glück.
Ja. Ich fand es nur interessant, dass Sie auch in dem Buch einmal erwähnt haben, dass es so eine Debatte irgendwann gab. Ich glaube, dass in Dresden ein Bilderstreit ums Albertinum, um die Anzahl der ostdeutschen Künstlerinnen oder der Künstlerinnen aus der DDR eher, die da hängen sozusagen an den Wänden oder die da ausgestellt wurden. Und vor dem Hintergrund habe ich mich auch gefragt, ist es vielleicht notwendig, so eine Debatte auch mal in der Kultur- und Kunstszene zu führen über die Repräsentation von Künstlerinnen aus dem Osten? Oder ist es, keine Ahnung, also steht es noch aus sozusagen in vielen Bereichen des Kunst- und Kulturmarkts?
Das steht hundertprozentig noch aus. Es ändert sich aber auch, weil sehr viele Leute mit eigentümlichem Geschmack, aber viel Geld ja auch anfangen, Ostkunst zu sammeln und ganze Museen dafür bauen. Und die werden auch, sie sind ja sehr erfolgreich. Aber es ändert sich auch, weil natürlich es einfach sehr viele wirklich großartige Künstler im Osten gab. Und das kann man nicht sagen, dass dort irgendwie keine interessante Szene oder Landschaft war, wobei es sind ja immer viele Landschaften, es sind viele, viele Biotope, die dort über Jahrzehnte auch bis in die Vorkriegszeit zurückreichen. Also zum Beispiel in Dresden ist es halt eine sehr alte Maltradition, eine sehr alte Kunsttradition, auch durch die Hochschule. Und natürlich kann ich verstehen, wenn man aus Westdeutschland kommt und sagt, ja, okay, das ist jetzt alles sehr eindrucksvoll, was ihr hier an DDR-Kunst gesammelt habt, aber wo sind denn die westdeutschen Positionen oder die internationalen? Das muss man doch jetzt mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Okay, aber wer würde denn nach Stuttgart gehen ans Museum und sagen, ja, wo ist denn hier die Ostkunst? Ich war einmal richtig schockiert, als ich in der Kunsthalle in Hamburg ein Mattheuer-Bild gesehen habe. Das war überhaupt das allererste Mal, dass ich Ostkunst in einem großen repräsentativen Museumszusammenhang in Westdeutschland gesehen habe. Ist noch nicht lange her, 5 Jahre. Und ich wüsste nicht in der Pinakothek in München oder so, dass da irgendjemand auf die Idee käme, Gerechtigkeit herzustellen, also in der Sammlungspolitik. Natürlich im Osten sofort, weil die müssen ja nachholen. Die haben ganz viel nicht mitbekommen, die armen, zurückgebliebenen, eingeschränkten Menschen. Den müssen wir jetzt mal auch wirklich die Moderne näher bringen. Und es gibt einzelne Figuren, die sind aus diesem Schatten rausgetreten. Also Hans Blöckner ist ein Dresdner Künstler, ein abstrakter Künstler, eine für mich irgendwie mindestens so interessant wie Gerhard Richter. Der fängt jetzt an, als Toter eine Weltkarriere zu machen. Ja, wenn man irgendwie dahinter kommt, dass das was sehr Bedeutendes war. Und der hat es in der DDR sehr schwer, aber war nicht unmöglich für ihn, da zu arbeiten. Der kriegt Einzelausstellungen, auch in Stuttgart oder mal, auch in München habe ich eine Ausstellung von ihm gesehen. Aber in die Sammlung und diese Dinge, das wird sehr lange dauern, wie das gleichberechtigt ist. Und der Kunstmarkt fängt sich, glaube ich, auch so in den letzten 2-3 Jahren mehr für Ostkunst an zu interessieren, weil das ist auch was Frisches, obwohl es so alt ist. Ne? Wie mit Briefmarken, Bestand ist geschlossen. Da kommt auch nichts Neues mehr. Sondern man kann aber noch anfangen, eigentlich ganz viele Dinge zu entdecken und eben auch in ihrer Qualität zu entdecken, die nicht so durchverbrannt sind.
Beziehungsweise wie auch so den Eindruck, dass sich das schon auch so sich generell an vielen Ecken und Enden Dinge auch verändern oder Initiativen, Gruppen lauter werden oder überhaupt auch präsenter, Stimmen auch präsenter werden, die diese Ost-West-Problematik schon differenzierter sehen oder Aufbruch Ost zum Beispiel, ne, als auch eine Initiative. Genau, was generell, also auch rund um dieses Jubiläum jetzt dann zur Wiedervereinigung, das es wird, es sind mittlerweile andere Stimmen zu hören und trotzdem, glaube ich, auch so im Grundsatz braucht es dann noch viel, viel Bewegung. Deswegen vielleicht auch jetzt zum Ende noch vielleicht mal die Frage auch an Sie, was würden Sie denn sagen, was es da noch, was es braucht oder was so, ja, was machen wir denn jetzt aus der Analyse auch so ein Stück weit, weil was ja, gibt es die 3 konkreten Schritte, wie wir grundsätzlich jetzt nochmal da eine andere Haltung vielleicht oder wirklich eine andere Perspektive hervorbringen können.
Ich glaube, es geht erstmal um Aufarbeitung. Ja? Mhm. Also es geht um Aufarbeitung von 30 Jahren und dieser, ich kann es nicht anders sagen, paternalistischen Übernahmepolitik, die entmündigend und kränkend war. Und das muss als solche irgendwie jetzt nicht nur aus dem Augenwinkel mal zur Kenntnis genommen werden, sondern es muss einfach Eingang in Geschichtsbücher, in die öffentliche Grundhaltung finden. Das ist, ich kann das gar nicht vergleichen, möchte das auch nicht, aber das ist etwas, das dauert unglaublich lange. Wenn Sie überlegen, wie lange es nach dem Ende der Sklaverei in Amerika gedauert hat, bis, also selbst mit Black Lives Matter und also bis in die 60er Jahre durften Schwarze nicht Zug fahren. Also all das ist so tabuisiert und weggedrängt, es dauert ewig, ehe das hochkommt und zugelassen und als Teil der eigenen Geschichte behandelt wird. Und da sind wir noch lange nicht. Ja. Das wäre für mich das eine. Und wie man das macht, habe ich gar kein Rezept. Aber ich weiß, dass das sein muss. Das sind wir unserer eigenen Geschichte schuldig. Und das sind wir auch, dazu sind wir verpflichtet, um zu verhindern, dass Gesellschaft sich immer mehr spaltet und verbittert und fiktionalisiert und dem Wahn anheimfällt. Ja, das ist ja eigentlich im Moment das viel Gefährlichere, was passiert. Ja, diese ganze quasi Weimar-ähnliche Entwicklung, die es in der westlichen Welt, aber in Deutschland insbesondere gibt. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, was dazu zählt, ist, man muss es wirklich zum Teil politisch durchkämpfen. Ich finde, Quoten sind wichtig. Also es kann nicht immer noch ein Land unter Verwaltung sein, die neuen Länder. Also wenn Sie sich die Quoten anschauen in den Leitungsebenen und so weiter, das hört nicht auf, weil diese Netzwerke ziehen die nächsten Netzwerke hinterher und so weiter. Also das ist, da muss man politisch etwas tun. Das andere ist sozusagen eine Änderung der Erinnerungskultur, das nicht bedeutet, dass wir sozusagen die Opfer vergessen, das meine ich nicht. Aber wir müssen aufhören, diese Opfer-Täter-Schematik endlos zu reproduzieren. Und wir brauchen sozusagen auch Erinnerungsorte für das, was gelungen ist. Für das, was Menschen an Stärke und Kreativität und Erfolgen erlebt haben. Ja. Und sozusagen was nicht herablassen und bedauern mit den armen Inhaftierten bewirkt, sondern wo man mal hinhört, was diese Leute auch für Kämpfe, aber auch für Freude gefunden haben. Also das ist, glaube ich, was Wichtiges. Dann denke ich, alles, was Verbindung schafft über die Zeit, ich weiß auch nicht wie, aber ich denke, dass es wichtig ist, das ganze DDR Musikkomponistenerbe ist tot. Also ich veranstalte ja hier in Berlin einige Musikfestivals. Es ist undenkbar, und ich glaube, seit 25 Jahren nicht passiert, dass irgendein Komponist aus der DDR mal aufgeführt wird. Wir finden in allen Weltteilen Menschen, aber dass das auch Teil unserer Geschichte ist, undenkbar. Natürlich gibt es die Klassiker des Westens, Riem und so weiter. Aber wenn man über Leute im Osten spricht, wird der Kopf geschüttelt und so, na sorry, da ist halt nichts gewesen. Das kann nicht sein. Aber so ist es. Und zwar überall. Ja, und das sind Dinge, die müssen wir korrigieren. Also da fasse ich mich an meine eigene Nase, und ich bin auch ein Mensch, ich habe bei unserer Jazz-Kuratorin, man interessiert sich wirklich für jede Szene in der Welt. Aber für das, was es in diesem Land mal bedeutet hat, gibt es überhaupt keine Neugier. Das spielt einfach gar keine Rolle. Wenn es erstens jetzt schon nicht mehr nirgends da ist, ja, also es ist sehr, sehr schwer, überhaupt da noch Anknüpfungspunkte zu finden. Und damit, das ist ein riesiger Verlust an Differenz, an kulturellem Kapital, ja, was wir 40 Jahre an Andersartigen produziert haben. Das hat gar nicht der Westen zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Das geht die einfach nichts an. Sondern das ist Teil eines gemeinsamen Erbe, Topfes an kulturellen Emanationen, der sozusagen irgendwo anteilig gefüllt bleiben muss. Also so, und das sind kleine Dinge. Und das andere, ich bin an sich nicht für Retro, also ich bin nicht für Rückschau. Es ändert sich manches. Es gibt eine Wertschätzung für ostdeutsches Design. Aber ich sag mal, über Ulm redet man jetzt auch nicht so viel. Warum soll man über den Osten viel reden? Das muss in einem gewissen Gleichgewicht bleiben. Das ist nichts Besseres, nur weil es aus dem Osten kam. Aber es ist eben auch was anderes und was Interessantes.
Oder zumindest braucht es erstmal doch das Wissen darum, dass es das auch gab. Also ne, würde ich auch sagen, ob man das dann oder wie man es dann bewertet oder die Auseinandersetzung darum, die kann ja dann auch stattfinden, aber erstmal braucht es ja überhaupt die Kenntnisnahme, dass es da irgendwie mehr gab.
Ja, ein tolles Schlusswort.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, wir haben alle Fragen perfekt beantwortet. Teilweise haben sie sogar unsere eigene vorgesehene Dramaturgie uns mitgespielt. Also Herr Oberender, dafür, dass Sie nicht mit uns in unserem Google-Doc waren, dann waren Sie thematisch immer on point. Nee, das ist total super. Also auch unser Podcast das Programm ist ja sozusagen auch Leute zu Wort kommen zu lassen, die man vielleicht selten hört, und auch das Erbe nicht der DDR jetzt unbedingt aufleben zu lassen im Sinne von so einer Nostalgie-Show oder so, aber sozusagen auch die Geschichten des Umbruchs und vielleicht auch die sonst nicht so gehörten Wende-Geschichten erzählbar zu machen. Und deswegen bin ich total dankbar, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Und genau, vielen Dank und viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.
Das finde ich auch. Es hat mir große Freude gemacht und ich wünsche Ihrem Podcast viel Erfolg, viele Hörerinnen da. War sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
Danke. Dankeschön. Tschüss.
Dann alles Gute.
Tschüss. Bis bald. Ciao.